Sportradio 360, die Big Show 507. Zum Abschluss gibt's wie immer Tennis. Ich freue mich sehr, dass zum einen Jörg Almaroth von tennisnet.com und natürlich Almaroth Media am Start ist. Zum anderen Marcel Meinert. Wir gehen direkt rein. Marcel, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem hohen Alter mich noch verlieben kann, aber ich bin schockverliebt, spätestens seit den Australian Open, aber eigentlich noch viel mehr danach, in Aslan Karatsev. Ist Wahnsinn. Jede Minute Tennis von Aslan Karatsev ist für mich eine gewonnene Minute. Aber ist das, Marcel, aus deiner Sicht auch für die Menschen da draußen, die sich jetzt nur peripher für Tennis interessieren, eine gute Story?
Ha, sehr schöne Einstiegsfrage. Ich hätte jetzt nämlich den Ball zurückgespielt und wollte wissen, ob das jetzt eher eine sportliche Liebe ist. Ja, ja. Wie viel Emotion, wie viel Herz denn da tatsächlich mit dabei ist.
Ganz viel.
Da sind wir dann genau beim Knackpunkt. Für Liebhaber der taktischen Finesse, der Übersicht, der Herangehensweise an diesen Sport, ist das genial, was er macht. Wenn jetzt dieses Gesamtpaket noch passen würde aus großartiger Typ, der die Massen begeistert und in Scharen ins Stadion lockt, wäre es natürlich noch ein bisschen schöner. Das, glaube ich, werden wir auch in den nächsten Jahren nicht mehr erleben. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich schlimm? Er kann da ja nichts dafür. Ich bin bei dir. Ich finde es großartig, ihm bei der Arbeit zuzugucken. Ja, ein bisschen mehr Charisma würde ich mir auch wünschen an der einen oder anderen Stelle. Aber der erlebt jetzt halt gerade 1000 erste Male. Hm. Die Turniere kennt er sonst alle nur vom Hörensagen und marschiert da durch mit einer, nicht Leichtigkeit, aber Beständigkeit und auch mit einer Gier dann in den entscheidenden Situationen, das in der Tat bemerkenswert ist. Also für uns Insider mit Sicherheit eine große Bereicherung. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt den Tennissport an sich auf ein neues Level hebt.
Okay, na soweit möchte, glaube ich, Jörg Almaroth nicht gehen. Also Moment, Jörg, teilst du diese Begeisterung nicht? Allein die Vorhand mit dieses Handgelenk, das ist so spielerisch leicht und dann rennt er herum wie jemand zusammengestöpselt, spielt Asics-Schuhe, hat ein Adidas-Stirnband, Adidas-Cappy, hat ungebrandete Hose und T-Shirt. Das ist einfach großartig, Jörg. Ich finde das überragend.
Das ist natürlich wirklich das Schöne an der Geschichte, wenn man sich überlegt, wie viele Leute jetzt selbst unter uns Insidern, wenn man die jetzt gefragt hätte im November, nach dem de facto Abschluss der letzten Saison, wer kennt Aslan Karatsev? Also von 100 Journalisten wahrscheinlich auch nur anderthalb oder 0,5 oder
was weiß ich. Moment, jetzt. Da wäre ich aber der eine gewesen.
Nein, also mir ist er aufgefallen letztes Jahr in Prag bei dem Challenger, weil er dort hat das Finale erreicht und hat dann gegen Wawrinka, glaube ich, in 3 verloren. Haben wir gedacht, okay, entweder ist Wawrinka nicht in Form oder bitte. Ja.
Als aufmerksamer Leser des Challenger Corners oder der Challenger Berichterstattung unseres geschätzten Kollegen Florian Heer hätte man in der Tat, ja, es war ja etwas zugespitzt. Ich bin tatsächlich dann auch.
Du hast ja grundsätzlich recht, aber vom Spielerischen her, ich habe 2 Matches von ihm in St. Petersburg kommentiert, letztes Jahr im September. Und da habe ich schon gedacht, also da ist viel dabei. Habe zwischendurch mal auf die Geburtsurkunde geguckt und gesagt, das kann ja, was hat er die ganzen Jahre gemacht? Das gibt's ja gar nicht. Bei den Anlagen, die der mitbringt, der muss doch längst stabil Top 50 stehen mit dem Stil, den er da bringt. Und habe da zumindest angedeutet, wir sollten uns mal den Namen irgendwo hinschreiben, wo wir es auch wiederfinden. Und
das ist ja in der Tat das Verrückte, dass du wirklich Leute hast, die auch eben im Challenger-Bereich unterwegs sind und einfach nur so ein Breakout irgendwie Erlebnis brauchen, um sich selbst zu vergewissern und was weiß ich und plötzlich die Kluft, die ist ja in Wahrheit nicht so groß. Das ist dann wirklich das Mentale oder die Umstände natürlich, auch die Schwierigkeiten da zu spielen sind ja ganz andere, auch abseits aller Pandemiebeschränkungen und so weiter ist das ja immer so, wo du denkst, also da kann ich für mich, sage ich für mich ja auch, wenn ich aus Wimbledon gekommen bin und bin dann bei mir vor der Haustür in Kassel-Wilhelmshöhe zum Challenger gegangen und habe da das Endspiel gesehen von 2 Leuten, habe ich gedacht, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Die beiden, die würde ich jetzt auch nicht, der würde mich ja nicht wundern, wenn ich die in Wimbledon spielen sehe, so wie die spielen. Ja. Und habe gedacht, also gut, das ist ja nicht so groß, ne? Wenn du jetzt überlegst, natürlich, du guckst gestern, ich habe das gestern jetzt nicht verfolgt immer, aber ich sehe da plötzlich Karatsev schlägt Schwarzmann auf Sand. Ja, sorry. Ich meine, der muss ja einfach gut sein. Der muss einfach gut sein, wenn er das schafft. Das ist ja verrückt. Also das zeigt wirklich nur, dass da Leute, dass da viele, ja, Dark Horses in der Gegend rumlaufen, die ja, warten von sich selbst und anderen entdeckt zu werden.
Und die natürlich dann, also Michael Kohlmann hat das vor ein paar Tagen hat so gesagt, naja, der gewinnt halt Spiele, halt Selbstvertrauen und so geht's dann halt immer weiter. Und gegen Schwarzmann hat er auf Hartplatz bei den Australian Open gewonnen, war gestern 2-6-0-2, glaube ich, hinten, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Ja, und dann spielt er halt mit House Money, weil es ihm fast wurscht ist, wie Marcel sagt, ist das erste Mal am Start. Jetzt, Marcel, gestern auch, man muss ja Paul immer ein kleines bisschen einbremsen, ja. Paul, wenn er Alexander Zverev kommentiert, dann es leuchten seine Augen, so wie wenn ich Aslan Karatsev kommentieren würde, aber.
Naja, es war vorher, du musst, wenn man muss dann die ganze Geschichte erzählen. Er hat vorher gesagt, Zverev geht safe raus gegen Nishikori.
Ach was, okay, das habe ich versäumt. Okay, ja. dann ist natürlich verständlich, dass er umso erstaunter war, wie souverän Alexander Zverev diese Hürde gemeistert hat. Jetzt spielt er heute gegen Daniel Evans. Die Night Session natürlich bei Sky. Ich weiß nicht, willst du kommentieren oder wird Stefan kommentieren? Marcel, du wirst machen. Ja, wie, Zverev in München gegen Berankis, okay, da kann er nicht verlieren. Iwaschka dachte ich auch, er kann nicht verlieren, hätte aber den ersten Satz schon verlieren können, weil er unfassbar passiv war bei 5-5 im Tiebreak des ersten Satzes. Okay, schenkte ihm Iwaschka 2 Punkte. Ja, wie liest du Alexander Zverev im Moment, Marcel?
Schwierig zu lesen, auch was die Ellenbogenproblematik angeht. Man hört mal die eine, mal die andere Aussage. Er hat jetzt gesagt, es hat ihn in Madrid überhaupt nicht mehr behindert. Er hat seit München wieder deutlich mehr auch am Aufschlag trainiert. Das wäre etwas, was ihm gefehlt hat. Er hätte die Gewissheit, dass er dort jetzt nicht mehr kaputt machen könnte. Das war vorher wohl noch nicht ganz so der Fall. Da hat er ja dann, glaube ich, 3 Wochen zwischendurch irgendwie gar keinen Schläger in der Hand gehabt. Vor Monte Carlo war das. Das ist nicht ganz so richtig einzuschätzen. Das hört man den einen Tag mal so, den anderen Tag mal so. Und wenn wir jetzt die Leistung gegen Kei Nishikori nehmen, dann wissen wir, warum Alexander Zverev dieses Turnier in Madrid schon mal gewonnen hat. Es kommt für ihn relativ viel zusammen. Der Platz ist zügiger als in München. Dennoch ist die Höhenlage eine ähnliche. Das kommt ihm beim Ballabsprung sehr, sehr gut entgegen. Und wenn er dann so serviert, wie er es gestern getan hat, ist auch die Zähigkeit von Nishikori in den Ballwechseln nicht mehr ganz so viel wert, weil Zverev da ja nicht meilenweit davon entfernt ist, aber weil er einfach so viel Rückenwind bekommt durch leichte Aufschlagspiele, dann das Selbstvertrauen steigt und dann, siehe da, er auf einmal auch wieder an der Linie klebt und offensiver spielt, ja. und mutig spielt. Und dann fallen diese ganzen kleinen Puzzlesteine dann auf einmal wieder an die richtige Stelle. Und deshalb ist das alles nicht immer von himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, wenn man dann mal ein Match gewinnt oder ein anderes verliert. Es sind dann immer die Kleinigkeiten und es ist immer sehr viel in der Mitte und man muss das dann schon differenziert betrachten. Das ist alles andere als ein grottenschlechtes Jahr, was er spielt, auch wenn solche Geschichten wie vor allen Dingen in Miami und München nicht vorkommen sollten. Wenn du dann aber bei dieser Konkurrenz nicht tatsächlich permanent dein bestes Tennis abrufst und in irgendeinem Element Ausfälle hast, dann verlierst du halt solche Spiele. So, und wenn er aber, das hat er uns auch gestern klar gesagt, und das ist ja keine neue Erkenntnis, wenn er sein bestes Tennis spielt, muss er sich auch nicht viele Gedanken machen, wie giftig Dan Evans spielen kann. Mhm. Dann kann er den auch schlagen mit seinen Mitteln, überhaupt gar keine Zweifel. So, und dann hätten wir ein Finale gegen Nadal und dann ist es natürlich eine komplett andere Geschichte, aber auch da kann er mithalten. Also die Form scheint da zu sein. Hat ja auch noch ein Doppel hinterhergelegt gestern. Körper macht hoffentlich mit und insofern freue ich mich riesig auf das Spiel heute Abend.
Ja, heute 19 Uhr bei Sky. Die Night Session wird eröffnet von Alexander Zverev. Jörg, jetzt habe ich in einem befreundeten Podcast, den ich gestern moderieren durfte, von unserem lieben, geschätzten Kollegen Gerald Kleffmann vernommen, dass er meint, Alexander Zverev braucht zwingend und dringend einen anderen Trainer als seinen Vater. Wir sprechen jedes Jahr darüber. Er hat es ja mit einigen versucht. Wie stehst du denn zu dieser Thematik?
Ja, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil weil man eben tatsächlich einerseits weiß, wie sehr natürlich irgendwie doch, das wäre von seinem Vater, nein, nicht abhängig, aber wie gewachsen diese Beziehung ist und dass er da natürlich immer wieder zurückgekehrt ist, zeigt ja, dass sie wichtig ist. Auf der anderen Seite unterstütze ich oder habe ich das seit vielen Jahren geschrieben und vertrete auch die Ansicht, dass er natürlich Impulse von außen braucht. Nur, wohin hat das jetzt geführt? Das hat zu ewigen Schwierigkeiten geführt. Also gucken wir uns doch die Liste an der Leute, die verschlissen worden sind. Grand Slam-Sieger, Nummer 1-Spieler, also was weiß ich was,
Legenden.
Wendell Ferrer, ja. Und so weiter und David Ferrer. Ja, letzten Endes bei allen Verlautbarungen und so weiter sind es immer wieder an dem Zielkonflikt gescheitert. Wie hältst du es mit deinem Vater? Wie wichtig bin ich dir jetzt als Trainer? Ein Ivan Lendl, ein Juan Carlos Ferrero und so weiter. Also das ist ja das Problem. Das wäre fast jedes Mal, wenn eben eine dieser Beziehungen gescheitert ist, gesagt, mein Vater ist die wichtigste Person in meinem Leben, er wird immer mein Trainer bleiben. Ja, bitteschön. Insofern reden wir da gegen die Windmühlen an, glaube ich. Obwohl einfach faktisch von außen betrachtet es natürlich einfach sinnvoll ist, irgendwann da auch mal einen Schnitt zu machen, wenn man sich jetzt dann wirklich mal weiterentwickeln wird. Es kann ja sein, dass es in 2, 3 Jahren vielleicht tatsächlich bei ihm auch emotional und so weiter eine ganz andere Gemengelage ist. Im Moment sehe ich das nicht. Insofern ist es beinahe müßig, darüber zu sprechen.
In 2, 3 Jahren ist Alexander Zverev dann schon übrigens 10 Jahre auf der Tour. Das ist auch Wahnsinn, wenn man das mal überlegt. Ja, mit 16 in München erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht, ob Marcel auch bei dieser PK bei der ersten dabei war damals, wo er dann gegen Meltzer in der ersten Runde ausgeschieden ist, weil Jürgen ihm 48 Stops hingespielt hat. Aber das ist Wahnsinn, ja. Also das ist ja schon 10 Jahre.
Im Übrigen, ein Satz noch mehr zu der Diskussion, was das Jahr von Zverev angeht. Ich glaube, es wäre jetzt natürlich, wenn du hättest jetzt einen Trainer von außen, der das Ganze nüchtern betrachtet, er würde zu dem Zverev wahrscheinlich auch sagen, sag mal, bist du verrückt, jetzt da in Madrid schon wieder Einzel und Doppel zu spielen? Ne? Ich meine, irgendwie hast du ja auch, habe ich ja das Gefühl, dass diese Ellenbogengeschichte und so weiter natürlich auch einfach eine ganz klare Überlastungsverletzung ist. Ich meine, er spielt viel Tennis, er ist im Training auch keiner, der sich zügeln kann und so weiter. Und ich glaube einfach, ja, der hat vieles im Lockdown oder in diesen ganzen Pandemieschwierigkeiten durch sehr intensives Training zu kompensieren versucht. Und ja, also ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt natürlich für irgendjemand, der dann außerhalb der Familie wäre, ihn irgendwie einzubremsen, ne, mal und zu sagen, ja, ich meine, Einzel und Doppel jetzt in Madrid, bei dem weiß ich nicht, halte ich nicht für sehr sinnvoll, aber gut, naja. Es wird jedenfalls auch schon eine schwierige Angelegenheit, die er da jetzt vor sich hat heute und naja, gut, gegen Nadal, das werden wir sehen.
Da sind wir schon mitten dann im nächsten und vielleicht auch letzten Thema. Marcel Rafael Nadal hat Carlos Alcaraz an dessen 18. Geburtstag ein Statement abgegeben. Ich habe es nicht anders erwartet. Ich hatte gedacht, dass Alcaraz maximal 4 Games macht. 3 sind es dann geworden. Das ist ihm dann schon ein Anliegen, dem Nadal, oder? Den Jungen zu zeigen, dass er, wie viel sie noch zu lernen haben. Oder habe ich das falsch interpretiert? Ist Marcel noch da? Oh mein Gott, wir haben Marcel verloren. Marcel, du bist gemutet. Deshalb hören wir jetzt bitte.
So, das war das Problem. Ja. Entschuldigt. Natürlich war ihm das ein Anliegen. Also gerade dann auch vor heimischem Publikum, da lässt er sich nicht auf der Nase rumtanzen. Er hat ja dann auch klar gesagt, also eins wollen wir mal dann doch festhalten. Ich bin hier nicht derjenige, der die Geschenke verteilt am Geburtstag. Ja. Also das müssen dann schon andere machen. Und die Rolle hat ja dann Feliciano Lopez auch übernommen nach dem Match. Das haben sie sich sehr fein
Schöner
aufgeteilt.
Schöner Kuchen, ja.
Und er hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Es ist alles auf Roland Garros ausgerichtet. Ich glaube schon, dass das dieses Jahr wieder ein Stück anspruchsvoller wird als die letzten. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte der Rest auch ein bisschen was verkehrt gemacht. Ich glaube auch weiterhin, auch wenn das eine Demonstration war, dass dieses Turnier in Madrid für ihn das ist, was in der Tat am schwersten zu gewinnen ist. Wobei 5-mal hat er da den Titel auch schon gewonnen. Also so schlecht kann es dann auch alles nicht sein. Aber gerade gegen die Teams Zverevs und Tsitsipas dieser Welt wird das dann eine interessante Geschichte und gegen Tsitsipas in Barcelona bei deutlich langsameren Bedingungen stand das auch schon spitz auf Knopf. Er ist weiterhin in der Lage, gerade dann, wenn es drauf ankommt, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und das unterscheidet ihn dann halt von allen anderen. Ihm macht auch athletisch keiner etwas vor, auch kein 18-Jähriger braucht ihm zu sagen, wie viel man trainieren muss. Da ist er körperlich allen einen Schritt voraus. Und das ist natürlich weiterhin absolut beeindruckend.
Ja, das hat der Günter Pressing vor kurzem mal gesagt in einem Interview, dass er war in Monte Carlo und der am meisten trainiert hat, war halt immer noch Nadal mit seinen 33, 34 wird er jetzt dann, glaube ich, während der French Open. Ja, also Nadal heute 15 Uhr, das ist dann schon, also voraussichtlich 15 Uhr gegen Alexei Poprin, da hat man es eigentlich Sinne erhofft, aber vielleicht war der schon mit Gedanken in Rom. Nächste Woche dann Rüd gegen Tsitsipas heute, alles auf Sky zu sehen und eben ab 19 Uhr Daniel Evans gegen Alexander Zverev. Marcel, wirst du das Turnier fertig kommentieren oder wirst du das mit dem Stefan aufteilen? Wie ist da die voraussichtliche Lage?
Ja, ich mache heute noch. Stefan und Paul machen dann Viertel- und Halbfinale. Ich mache dann das Endspiel und dann fast die ganze Woche Rom.
Sehr, sehr schön. Und Jörg, deine Prognose brauchen wir natürlich noch Samstag. Topspiel 18.30 Uhr. Also sagen wir mal so, ja, das Topspiel um 18.30 Uhr. Der FC Bayern München. Ich hatte schon vergessen, dass es Bundesliga noch gibt, dass es die Borussia Mönchengladbach überhaupt noch gibt. Aber es geht ja um fast nichts mehr. Was erwartest du dir von diesem Topspiel?
Nix. es gibt ja wahrscheinlich für Bayern München wie gesagt, Angstgegner Mönchengladbach die letzten Jahre, aber dieses Jahr jetzt die Meisterschaft zu Hause dann unter Dach und Fach zu bringen gegen, in Anführungszeichen Angstgegner, das wäre doch was. Apropos München, eins hätte ich mir vorgenommen für die kleine Gesprächsrunde, dich mal zu fragen, wie eigentlich deine Eindrücke vom Turnier in München waren, vom Anführungszeichen auch Geisterturnier.
Ja.
Interessiert mich mal, wie ist das eigentlich so?
Naja, es ist natürlich ungewohnt, mal abgesehen von dieser ganzen Testerei, die sehr gut funktioniert hat. Also es war wirklich, man konnte auch PCR-Tests dort vor Ort durchführen, alle 4 Tage und dann hat jeden Tag einen Schnelltest. Es gab keine Möglichkeit, es hätte vielleicht eine Möglichkeit gegeben über Martin, dass man mit Spielern direkt spricht, aber die Pressekonferenzen sind ja trotzdem online abgelaufen. Ich weiß nicht, Jörg, ob du auch registriert warst, aber das ja. Es war schön, es war wirklich schön, wieder Live-Tennis zu sehen, ist halt schon was anderes. Man konnte halt mit anderen Menschen, die es dort auf der Anlage waren, natürlich sprechen, mit Lars Übel, mit Michael Kohlmann, mit Norbert Paik, Patrick Kühnen wäre sicherlich auch zur Verfügung gestanden, hatte ich jetzt keinen Anlass. Es war nett, das zu sehen, es war nett, beim Training wieder ein bisschen zuzuschauen. Ich hatte halt echt den Eindruck, wenn die Spieler nur in der Blase sind, Ifitos ist so ein schöner Club, dass die wirklich auch gern dann einfach, bevor sie ins Hotel zurückgehen, halt noch einen zweiten Kaffee auf der Terrasse, auf der Clubterrasse trinken. Das war alles nett. Ja. Es war super, aber es ist, wenn man es halt vergleicht, wenn man davor gesehen hat, Barcelona mit 1000 Leuten auf der Tribüne, und wenn man jetzt sieht, Madrid, wo halt, ja, wo das Stadion viel größer ist, aber wo auch die Stimmung gut ist, das ist halt jammerschade. Aber es kann halt im Moment nicht ändern. Zum Arbeiten war es professionell, gut wie immer. Aber wie gesagt, die Pressekonferenzen, also so one-on-one, ich habe mich auch um niemanden beworben. Weil, ja, es wäre, glaube ich, schwierig gewesen. Aber es war in Ordnung. Ich war froh, dass ich dort sein durfte. Ein Privileg. Ich habe gedacht, dass Marcel vielleicht auch mal vorbeischaut, aber du warst wahrscheinlich zu busy, Marcel.
Nee, ich wurde vorweg quasi mit einer digitalen Akkreditierung, ich will nicht sagen abgespeist, aber die Kollegen haben das aufgeteilt, also in diejenigen, die sie vor Ort haben möchten. Jens, also dann nochmal ein zusätzliches Privileg. Anderen, denen sie gesagt haben, okay, also ihr macht es dann bitte digital, weil wir nicht zu viele Leute vor Ort haben wollen auf der Anlage. Und für mich war das dann okay. Ich hatte in der Tat dann etliche Termine, sodass ich dann auch nicht weiter nachgehakt habe, ob dann mal ein Besuch vor Ort drin gewesen wäre. Und habe dann gedacht, okay, unter den Bedingungen ist das dann vernünftig so. Ich hätte es zwar nicht von vornherein ausgewählt, sondern hätte dann die Leute schon anfragen lassen. Aber das muss ja jeder selber wissen, wie er es dann macht. Also das ist überhaupt kein Problem am Ende.
Ja, um der Wahrheit Ehre zu geben, ich habe erst am Donnerstag vor Turnierstart habe ich eine Mail bekommen, dass jemand abgesagt hat, und ob ich denn diesen Platz einnehmen wollte, und habe ich dann natürlich mit größter Freude eingenommen.
Ja, ist doch gut.
Ja, so, das war's, die Big Show. 507, schaut's Tennis, schaut's hauptsächlich Tennis. Schaut euch Aslan Karatsev an, ich hoffe, er gewinnt heute gegen Bublik. Und dann weiß ich gar nicht, auf wen er im Viertelfinale trifft, aber es wird auf jeden Fall spaßig. Und das wäre natürlich schön, wenn wir am Freitag ein Viertelfinale hätten. Rafael Nadal gegen Alexander Zverev, dann live bei Sky. Das war's, danke Marcel, danke Jörg.